Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Liebe Grüße aus Lulu, so sagen wir zu Ludwigslust. Ludwigslust ist so lang, Lulu. Kennt ihr vielleicht dieses Wort oder diese Abkürzung? Mein Name ist Gerhard Leverenz. Ich bin kurz zu mir einfach nicht wichtig. Ich nehme mich nicht wichtig, bin auch nicht wichtig, aber Gott ist wichtig. Es geht um Jesus. Geboren dort in einem kleinen Dorf an der Grenze zu Brandenburg, aufgewachsen bei lieben Eltern, dann natürlich in die Kirche gegangen. Ein Pastor war da, der kam dann neu und der war so anders. Der war irgendwie so begeisternd im Unterricht schon, aber auch herausfordernd. Ich wurde immer rot und blass. Ich dachte, woher weiß der deine Probleme? Ich dachte, wer hat mir erzählt? Und so war ich sehr angesprochen von dem Konfirmandenunterricht damals. Und dann war ich 13 Jahre alt und wir kamen jeden Tag mit dem Schulbus von einem 5 Kilometer entfernt liegenden Ort. Da ging ich zur Schule und auf dem Weg nach Hause, DDR-Zeiten, am Rinderoffenstall vorbei, sprach Gott zu mir. Er redete zu mir und er sprach: Gerhard, ich möchte, dass du Pastor wirst. Ich konnte das vernehmen, sagte: Ja, Herr, ich werde Pastor. Und dann war es so, dass ich den Beruf eines Bankkaufmanns gelernt hatte nach meiner Schulausbildung. Bankkaufmann war ich dann und dann begann ich mein Studium in Leipzig und in Erfurt als evangelisch-lutherischer Pastor. Nach 5 Jahren war ich dann fertig. Mitten im Studium in Erfurt, ich hatte gerade da gewechselt von Leipzig nach Erfurt, war sehr enttäuscht von dem, was da gelehrt wurde. Es war die Zeit damals in den 70ern von der Theologie nach dem Tode Gottes, der Retour Sölle wurde gelehrt und man hatte gerade bei uns beschlossen dann, die Kommilitonen, dass wir das Tischgebet doch abschaffen möchten. Was soll der Quatsch denn? Denn beten sei doch nur reden mit sich selbst. Das war die Situation und ich wollte nach 3 Monaten eigentlich nach Hause gehen. Dachte, was willst du hier in so einem Saftladen? Die Leute glauben ja nicht wirklich, da gehörst du nicht hin. Das war wirklich für mich sehr enttäuschend, da zu sein. Dann kam ein neuer. Nach Semesterbeginn, ich bin doch geblieben, zum neuen Semesterbeginn kam ein neuer, ein Mecklenburger. Eine wunderbare Stimme, klares Norddeutsch, ich war begeistert. Und er meldete sich eines Tages nach dem Essen, wo wir ja gerade das Tischgebet abschaffen wollten. Und er sagte: Leute, wir wollen nach dem Essen immer eine Gebetsgemeinschaft haben. Und er wurde von den Kommilitonen ausgelacht. Was soll denn der Quatsch? So eine fromme Seele hier. So was Übertriebenes, was brauchen wir hier nicht? Aber ich habe mich doch durchgerungen, ich habe Rückgrat gezeigt und bin mitgegangen zum Gebet, Gebetsgemeinschaft. Ihr kennt das, wenn man da neu ist, man weiß nicht mehr, was man beten soll. Die anderen beten einem das alles weg, was man schon beten wollte. Und man ist dann ohne Worte und das war irgendwie schwierig. Aber es war eine wohltuende Zeit. Und ich bin dann eingeladen worden, mitzugehen nach Erfurt Nord in den Jugendkreis. Da gab es einen Eberhard Laue, Landesjugendwart. Er hat, hör, oh Herr, mein kleines Lied, Halleluja, hat er geschrieben, mehrere schöne Lieder, dieser Landesjugendwart von Thüringen. Und da bin ich hin zur Jugendstunde. Ich war etwas schüchtern und ich dachte, was wird das werden? Muss ich ein paar Bibelsprüche auswendig sagen, damit die mich reinlassen? Ich hatte mir das so ausgemalt. Aber die haben mir keine Bibelsprüche abgefordert. Ich brauchte keine Bibelsprüche sagen. Und die haben mich umarmt und gedrückt. Für mich als Norddeutscher sehr ungewohnt. Ich kannte das nicht. Drücken und umarmen, naja. Aber ich ging mit rein. Und ich war begeistert, Geschwister. Ich war total begeistert von dem, was da gelehrt und gesagt wurde. Ich spürte, da ist etwas, was dir noch fehlt. Ich war getauft als Baby. Ich war konfirmiert. Ja, ich glaubte an Gott natürlich. Aber ich hatte keine Beziehung zu Jesus, das hat uns kein Pastor gesagt, keiner hat uns das erzählt und klar gemacht. Und dieser Eberhard Laue sprach davon, du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus, er ist für deine Sünde gestorben. Nach dem 3., 4. Mal mache ich einen Termin mit ihm ab, Eberhard, wann hast du Zeit für mich? Und dann nächste Woche Mittwoch, ich war da um 2 Uhr nachmittags und ich habe dann zuerst aufgeräumt in meinem Leben, habe Schuld benannt und bekannt, hab sie Jesus gebracht, nachher auf den Knien, hab Jesus um Vergebung gebeten, hab aufgeräumt in Bezug auf Okkultes. Meine Tante hatte besprochen, all meine Warzen wegbesprochen und dergleichen. Auch davon wurde ich dann gelöst im Namen Jesu. Und ich habe dann mein Herz Jesus gegeben. Und ich kann euch wirklich sagen, das hält bis heute an, diese Freude kann mir niemand mehr nehmen. Es war unglaublich, wie diese Kraft in mich hineinkam und der Herr mich total verändert hat. Echt neu gemacht. Ich bin nach Hause gehüpft, hatte jetzt keine Angst mehr oder Hemmung vor den Kommilitonen. Ich habe den anderen nichtgläubigen Kommilitonen erklärt, ich habe Jesus angenommen, das braucht ihr auch, kommt zu Jesus. Ich habe da missioniert bei den Kommilitonen, die mal Pastor werden wollten. Das war eine wirklich wunderbare Zeit und ich habe dann studiert und habe dann Abschluss gemacht und bin dann in die erste Pfarrstelle gekommen bei Ludwigslust. Läufst du bei Ludwigslust und der Bischof sagte mir beim Vorstellen, da gibt es viel Streit in dieser Gemeinde, die haben sich total in der Wolle. Aber sie sind so ein lieber Kerl, die machen das schon. Mit Gottes Hilfe sende ich sie in diese Gemeinde nach Leusow. Mein Vorvorgänger war Uwe Holmer, der den Erich Honecker aufgenommen hatte, als ihn keiner mehr wollte. Das war mein Vorvorgänger dort in der Gemeinde. Und so kam ich dahin und fand das wirklich so vor. Das war zerstritten, da ging es gar nicht. Es war ein Gegeneinander, kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. Und da hinein hat mich Gott gestellt und ich habe versucht, mit seiner Hilfe dort Dienst zu tun. Und das war eine gute, wertvolle Zeit. Nicht immer alles richtig gemacht, aber Gott hat Segen gegeben zu der Arbeit. Und was ein Schwerpunkt war für mich, waren die sogenannten Rüstzeiten. In DDR sagten wir das so, die Rüstzeiten, die Konferenzen, die Seminare. Das war so aufs Herz gelegt, Silvester, Himmelfahrt, Sommercamp und auch im Herbst gab es immer sehr schöne, gut besuchte Rüstzeiten. Das war wirklich ein Segen, da hat mich Gott gebraucht. Das machen wir noch bis heute, war natürlich nun ein Jahr Pause, aber wir fangen im Sommer jetzt wieder an in 4 Wochen. Das hat mich begeistert. Da war ich also und erlebte, wie Gott durch mich hindurch da Leute gesegnet hat. Das war eine gute Zeit in der Gemeinde. Wunderbar. Und dann kam es so, dann war eine Zeit beendet und ich erkannte vom Lesen der Bibel her, dass meine Babytaufe, meine Säuglingstaufe zwar nett war, aber es war nur eine Segnung und für mich war klar, ich brauche die Taufe, die biblische Taufe. Und da war gerade über den Weg gelaufen, dann Karl Otto Büringer kam des Weges, gründete eine Gemeinde in Schwerin und er taufte mich dann. Die Kirche hat mich des Platzes verwiesen, das war klar. Du kannst alles predigen, du kannst alles sagen, Gott ist tot, du darfst alles machen, ich darf das wirklich sagen, aber du darfst nicht von der Taufe sprechen, dann wird es schwierig. Dann fliegst du raus aus der Kirche. Ich bin rausgeflogen, habe alle meine finanziellen Anrechte verloren dadurch natürlich auch und bin dann in die Gemeinde Gottes gegangen mit einem Teil unserer Gemeinde. Wir hatten eine gute Zeit dort und wir sind also wirklich gesegnet worden über all die Jahre. Es war eine wertvolle Zeit. Und jetzt sind wir weiter in Lulu, haben da ein Gemeindehaus, haben eine Arbeit, die mir Freude macht und ich darf noch da sein. Wir haben in den letzten Jahren das so auch erlebt. Ich fuhr dann eines Tages, fuhr ich wieder vorbei am Asylantenheim. Wieder mal morgens. Ich hatte meine Mutter 16 Jahre lang gepflegt und ich fuhr dann immer nach Lulu zum Büro. Und dann sah ich dann wieder mal das Asylantenheim. Und dann spürte ich und sah ich da die Zeugen Jehovas stehen und wirbeln vor sich her. Und ich habe gesagt, Gott, wo sind die Christen? Warum machen die Christen denn hier nichts? Alles sind Zeugen Jehovas, kann doch wohl nicht angehen. Und da kam Gottes Reden zu mir, wenn die anderen Christen nicht, dann fang du an. Und ich habe gar nichts Großes getan. Am nächsten Sonntag kamen dann Ausländer in die Gemeinde, meist Afghanen, Iraner und Eritreer. Und wir haben für sie gearbeitet. Ich habe für sie mich eingebracht und eingesetzt. Und es gab dann viele, die sich zu Jesus bekehrt haben. Natürlich war mir klar, manche machen das auch nur des Papieres willen. Denn mit dem Taufschein werden die nicht mehr zurückgeschickt nach Afghanistan. Klar, aber man kann die gute Saat aussehen. Und das habe ich gemacht. Und da gibt es viele, die jetzt Jesus lieb haben und Jesus nachfolgen von den Afghanen und unter den eigenen Landsleuten auch wirbeln und werken. So bin ich heute hier und freue mich, bekannte Gesichter zu sehen von früher. Bin dankbar für die Einladung. Ja, hier stehe ich. Ich bin Gott dankbar. Das ist wirklich wunderbar. Ich darf noch eines hinzufügen. Ich war also bekehrt und liebte Jesus. Aber mein Kommiliton sagte, da gibt es noch mehr. Die Erfüllung im Heiligen Geist, die Taufe im Heiligen Geist, die brauchst du, Gerhard, um später mal als Pastor da in der Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes zu predigen. Und da gab es ein kleines Heft, vielleicht kennt ihr das, von Larry Christensen aus Kalifornien, ein kleines Heft über das Sprachengebet, über die Taufe im Heiligen Geist. Das hatte ich gelesen. Und mein Kommilitone geht mit mir oben in den Unterrichtsraum eines Nachts um 12 gegenüber von der Martin-Luther-Zelle. Martin Luther war ja dort, wo ich dann am zweiten Platz studiert habe in Erfurt, war dort als Mönch 1505 angekommen. Ich möchte ein Mönch werden. Und dort war Martin Luther und gegenüber seiner Zelle, wo er als Mönch lebte, war unser Unterrichtsraum. Und dort in diesem Raum wurde ich vom Heiligen Geist getauft. Wurde ich wirklich erfüllt mit seiner Kraft. Mein Freund hat mit mir gebetet und Gottes Kraft kam über mich. Und ich konnte ihn, den Herrn, preisen und ihn loben in neuen Zungen. Das war einfach eine wunderbare Erfahrung, darf ich noch mal so sagen. So hat mich Gott da gesegnet und gebraucht in dem Ort und so bin ich heute hier. Die Frage ist ja für uns sicherlich auch die, wie können wir als Christen vollmächtig wirken? Ich bin jetzt nicht als Strafprediger gekommen und nicht die Route zu zeigen, aber wir alle wollen ja gerne, dass wir mehr werden. Das ist unser Auftrag, Missionsauftrag Jesu, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Und wir sehnen uns ja danach, jede Gemeinde, dass alle Plätze besetzt sind. Ich bin so froh, dass so viele heute hier sind, begeistert, ich freue mich, aber es darf ja noch mehr werden. Wir haben viele Leute, die Jesus nicht kennen und darauf sind wir aus und da sind wir am Wirken. Und eine Methode ist ja sicherlich auch, dass wir Traktate austeilen, Schriften, dass wir und so weiter. Was mir auch sehr wichtig geworden ist in meinem Leben, dass wir durch die Art, wie wir leben, wie wir uns geben, ein Zeugnis sind, ohne viele Worte zu machen, einfach die Liebe Jesu leben im Alltag, dass die Menschen das spüren. Das ist was Besonderes. Da ist was mit dem, dass sie kommen, wieso bist du so freundlich und voller Liebe? Und dann können wir Zeugnis geben und sagen, Jesus ist mein Herr, er hat mich verändert, er hat mich neu gemacht. Wenn das so geschieht, ist wunderbar. Paulus schreibt ja heute in dem Predigttext Römer 12, manche kennen den, als gute Christen haben wir das alle längst durchgelesen, durchgearbeitet, denke ich, Römer 12, Kapitel 12, Vers 9 bis 21. Ich will Stichpunkte daraus predigen gerne, uns zur Ermutigung, damit wir als Gemeinde Jesu noch effektiver werden können, effektiver arbeiten für sein Königreich. Die Liebe sei ohne Falsch, Hass das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Die brüderliche. Meint in dem griechischen Urtext meint es eigentlich die geschwisterliche Liebe. Die Liebe unter uns soll herzlich sein. Und ich spüre das hier auch unter uns, in der besonderen Gemeinde. Das spürt man als Pastor schon. Das merkt man, da muss man das nicht gesagt bekommen. Man spürt, da ist echt, das ist Liebe. Das ist nicht gekünstelt, nicht gemacht, sondern da herrscht unter den Geschwistern Liebe. Die Liebe unter Geschwistern sei herzlich, wenn neue Leute reinkommen. Das spüren die neuen Leute sofort, ob da dicke Luft ist oder ob sie eines Sinnes sind im Großen und Ganzen. Nicht jeder ist herzlich mit jedem, nicht jeder liebt den anderen total, mit aller Begeisterung. Aber wir akzeptieren uns, wir segnen uns und wir gehen immer mehr aufeinander zu. Das ist wichtig, dass wir so als Christen erkannt werden. Die Leute spüren das, sie merken, da ist die Liebe Gottes. Hier fühle ich mich zu Hause. Oh ja, hier möchte ich bleiben. Hier in dieser Gemeinde kann man sein. Es ist einfach Gottes Gegenwart da. Ich bin hier angenommen. Ich werde nicht angepredigt oder verurteilt oder gemaßregelt. Hier kann ich sein, wie ich bin. Hier kann ich wachsen im Glauben. Das möchte Gott geben. Die geschwisterliche Liebe unter euch, sagt Paulus zu den Römern. Das ist ein Brief an die Römer. Er war noch gar nicht in der Gemeinde, hatte davon gehört, über die Gemeinde, über den Tollen und aber auch den Problemen. Er hat beide Seiten gehört und in diese Gemeinde hinein schreibt er nun diesen Brief zur Ermutigung und zur Korrektur. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir auch Korrektur und Ermahnung bekommen in die Gemeinde. Wenn alle dir auch persönlich immer sagen, du bist die Beste, du bist der Netteste, wenn alle nur dir Honig im Mund schmieren, wie kannst du dann wegwachsen? Kannst du nicht. Sicherlich hast du gute Seiten, aber es brauchst du auch, dass man dich mit Liebe Jesu, mit der Agape-Liebe, dass man dich ermahnt. Pass mal auf, ich habe das gehört, Mensch, denk mal drüber nach. Mit lieben, sanften Worten brauchen wir dieses Ermahnen in unser Leben hinein. Das brauchen wir wirklich. Ich auch. Und ich bin dankbar für jeden, der mich auch als Pastor ermahnt, wenn der Ton der richtige ist. Darauf kommt es an. Wenn du es in Liebe gesagt hast, spürst du ja, ob es von oben herabkommt, dich fertig zu machen, oder ob es etwas Ermahnendes ist, um dir zurechtzuhelfen, dass du effektiver als Christ leben kannst. Die brüderliche Liebe unter uns, die geschwisterliche, sei herzlich. Dass Leute hier sich angenommen wissen, zu Hause fühlen und gern wiederkommen. Und andere Leute mitbringen, da musst du kommen. Ihr Nachbarn sagen, Mensch, du warst doch nicht in der Gemeinde, da musst du unbedingt mitkommen nächsten Sonntag. Du verpasst was. Ja, darauf kommt es an, dass das Leute merken. Und daran arbeiten wir. Und darauf geht Paulus auch noch näher ein. Darauf will ich auch eingehen, noch weiter. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Dass wir den Bruder, die Schwester schätzen. Wirklich echt schätzen. Geschieht das? Den Bruder zu schätzen, die Schwester zu schätzen, ob ihres Dienstes, Lobpreisthemen, Einleitung, jeden, der sich mit hier einbringt, in der Küche, mit all den Dingen, die es hier in der Gemeinde gibt, dass wir den Bruder schätzen, egal welcher Dienst es ist, dass wir sie schätzen und mal ein gutes, ermutigendes Wort sagen und Dankeschön sagen. Das kann gar nicht genug Danke geben, muss ich sagen. Es braucht Dankeschön. Hab mich gefreut, wie du es gemacht hast. Echt gut. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, Vers 11. Wenn man lange Jahre mit Jesus auf dem Weg ist, auch wiedergeborene, geisterfüllte Christen, die werden älter und sie lassen sich's genügen. Das ist die große Gefahr, dass wir schläfrig werden, einschlafen, müde werden. Das ist alles gut, Halleluja, Jesus. Seid nicht träge. Wir werden auch als wiedergeborene Christen manchmal träge. Es läuft ja alles, der Laden läuft, Halleluja. Und man merkt gar nicht, dass man träge wird. Und dass man nicht mehr so anziehend ist. Seid nicht träge. Bleibt dran an Jesus. Wir wissen, wie das geschieht, dranbleiben an Jesus. Indem wir sein Wort lesen, indem wir beten, indem wir die Gemeinschaft haben. Das ist so wichtig, dass wir dranbleiben an ihm, dem Lebendigen. Und in der Gemeinschaft, dass wir dranbleiben. Seid nicht träge. Das ist unsere große Gefahr. Der Teufel will, dass wir träge werden, müde werden. Ja, sollen die Jungen mal machen. Nein, egal wie alt du bist, auch wenn du schon 80, 90 bist, Gott will dich gebrauchen mit dem, was er dir gegeben hat. Du bist noch wertvoll, auch wenn du 80 bist, auch wenn du 90 bist. Gott möchte dich mit deinen Gaben gebrauchen, auch die Jungen und die Alten. Gemeinsam wollen wir stehen für Gottes Sache. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Im griechischen Wort steht davor das Wort für siedend. Kennt ihr einen Tauchsieder noch? Das Wasser sprudelt rüber. So sollen wir sein. Seid siedend, seid kochend im Geist. Lasst den Geist nicht dämpfen. Das wird alleine immer kälter, leider. Dämpft den Geist Gottes nicht. Bremst die Leute nicht aus. Auch wenn sie manchmal einen Tick übers Ziel hinausschießen, das gibt's ja manchmal auch, aber dämpft Gottes Geist nicht. Gibt ihm Raum in eurer Mitte. Seid siedend, seid kochend im Geist, wenn er euch neu gemacht hat. Das hat mich immer sehr traurig gemacht. Das muss ich aus eigener Erfahrung so sagen. Dann kommen die jungen Leute, meist waren es Jugendliche, von unseren Konferenzen nach Hause in ihre Gemeinden und wollen frisch und geben frisch Zeugnis. Und manche liebenswerten ältere Geschwister sagen dann, du wirst auch nochmal wieder ruhiger werden. Du wirst auch nochmal wieder ruhiger werden in Gemeinden. Das wäre fatal. Das ist nicht, dass man sich freut mit ihnen. Gut, dass du da warst. Gut, dass du Ermutigung erfahren hast. Dass man ihnen Mut macht und dich doch ausbremst. Du wirst auch noch wieder ruhiger werden. Das ist das Letzte, was man machen kann. Aber ich habe von manchen Jugendlichen diese Berichte bekommen, tatsächlich. Die waren dann zu Hause in ihrer Gemeinde. Vielleicht war der Bruder, der Amtsbruder, ein bisschen eifersüchtig oder neidisch. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, setz dich, war gut. Aber du wirst auch noch wieder ruhiger werden. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Die richtige Übersetzung eigentlich vom Urtext her, Code Vaticanus, steht, kauft die Zeit aus. Nutzt die Zeit, das wäre eigentlich die richtige Übersetzung hier. Dient dem Herrn, ist gut, ist auch nett, aber die richtige Übersetzung hieße, kauft die Zeit aus. Wir haben nicht so viel Zeit mehr. Tatsächlich nicht. Ich bin kein Panikmacher, wir alle nicht, euer Pastor sicherlich auch nicht. Aber wir sehen, die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm, es ist wirklich brennend und wir wollen die Zeit, die wir noch haben, die uns verbleibt, um zu missionieren, wir wollen sie nutzen in Weisheit und Liebe, aber auch in der Vollmacht. Nutzt die Zeit, die euch noch bleibt. Ja. Wer weiß, wie lange. Und besonders wichtig immer wieder, das habe ich bei mir selbst so erlebt, das wisst ihr auch, besonders dringend und wichtig für die eigene Familie. Wenn es da einen Enkel gibt, einen Sohn gibt, irgendjemanden gibt, der noch nicht bei Jesus ist, das betet. Ich habe viele Zeugnisse gehört von Leuten, dass sie noch in letzter Stunde ihr Leben Jesus gegeben haben. Betet für die eigenen Leute. Wir sollen zuerst Zeuge sein, Apostelgeschichte, seid Zeuge in Jerusalem. Das mein Zuhause, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Da fällt es am schwersten. Die kennen uns mit unseren Schwächen, die lieben Verwandten. Die wissen um unsere... Aber da dürfen wir Zeuge sein. Und da möchte Jesus schenken, dass unsere Kinder, Enkelkinder, Verwandten, dass sie Jesus finden. Wie schön ist das? Dafür zuerst, für die zuerst beten und für erst da sein. Kauft die Zeit aus, die euch noch bleibt. Seid ein Licht in dieser dunklen Welt für eure Familie. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, Vers 13. Die Heiligen, hier in deiner Mitte, gibt es Geschwister, das siehst du ihnen an, die sind voll Kummer, die kommen sind heute gekommen, da gibt's was sie bedrückt, was ihnen Not macht. Das siehst du normalerweise, das spürst du. Was machen wir dann? Wir setzen uns liebend um sie, halten die Hand um die Schulter und sagen, wo kann ich dir helfen? Wie kann ich dir beistehen? Das ist doch so wichtig, dass wir das als Christen tun füreinander. Da erkennt man, dass wir Christen sind. Wir nehmen uns Zeit für den Bruder, für die Schwester, für ihre Sorgen und hören sie uns an, auch wenn wir wenig Zeit haben scheinbar. Wir haben so viel Zeit, vor der Glotze zu sitzen manchmal und Dummheiten zu machen. Nehmen wir uns die Zeit für Geschwister, die in Not sind, setzen uns zur Seite, legen die Hand auf die Schulter, sagen, wo drückt der Schuh? Wo kann ich für dich da sein? Was kann ich für dich tun? Das ist so wichtig. Das ist echtes Gemeindeleben, wenn wir uns dafür Zeit nehmen und sie und auch engagieren. Das erste ist, ermutigende Worte, für sie beten, cool, richtig, aber manchmal auch gerade, wenn man älter ist, man braucht praktische Hilfe. Das und das, da brauche ich eine Hilfe. Einen Menschen, der mir zur Seite steht, der mir was beim Aufladen, Ausladen, der mir hilft praktisch. Daran erkennt man, das ist ein Christ, auf den kann ich mich verlassen. Der ist da, wenn ich jemanden brauche. Das darf unter uns so wachsen, immer mehr, dass wir uns dafür Zeit nehmen, für den Bruder und für die Schwester. Und das sehen ja andere auch mit. Wir sitzen ja wie im Glashaus. Die anderen, die Weltmenschen sehen uns, wie wir uns engagieren, wie wir uns kümmern. Die beobachten uns viel mehr, als wir denken. Die sehen und die wissen oft genau, wie man als Christ handeln müsste. Das wissen die und sagen einem das auch. Von daher passt gut auf, dass wir als Christen wirklich uns benehmen, einander zurechthelfen. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Zuerst also die Nöte der Heiligen. Alle anderen als zweites, erstmal die Nöte der Leute, die hierher kommen, die Christen, die hier Not haben vor Ort. Übt Gastfreundschaft. Uiuiui. Ich hatte dann öfter auch Leute eingeladen zu uns zum Predigen oder auch Jugendkreise und dergleichen. Und dann fragte ich vorher, wer könnte von euch denn mal jemanden aufnehmen oder wer ist für Essen oder irgendwas? Und da hatte ich wenig Hände gesehen, fast keine Hände gesehen. Übt Gastfreundschaft. Das zeichnet uns als Christ aus, dass wir einladen. Kommt zum Essen, kommt zum Kaffee, kommt doch mal vorbei. Und dann nicht nur über andere reden bei diesen Gelegenheiten, sondern über Jesus reden und Jesus groß machen, wenn wir einander einladen. Übt Gastfreundschaft. Das zeichnet uns Christen wirklich aus, dass wir gerne einladen. Und sie bei uns zu Hause willkommen heißen und ihnen das schön machen. Das habe ich von den Ausländern gelernt, mit denen ich zu tun habe. Das ist bei denen groß geschrieben, die Gastfreundschaft einzuladen. Wenn ich sie dann abgeholt habe, sagen sie immer, Papa John, lieber Papa heißt das, Papa John, komm doch vorbei auf einen Chai, auf einen Tee. Komm doch vorbei. Und ich habe leider oft keine Zeit, aber das ist ganz wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, miteinander zu reden, zu sprechen, einzuladen. Übt Gastfreundschaft. Ganz wichtig. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Wir werden verfolgt. Wir werden lächerlich gemacht, fertig gemacht. Meine Lehrerin damals hatte gesagt, ich war in der Schule, 5. Klasse, kommunistische Zeiten, Oberschule, wer geht noch zum Konfirmandunterricht? Ich hob meine Hand, sagte sie zu denen, die nicht hingingen, guckt euch mal die an. Die gehen noch zu so einem Quatsch. Die Wissenschaft hat längst bewiesen, dass es keinen Gott gibt, dass alles Märchen von anno dazumal ein Unsinn. Das hat mich sehr traurig gemacht und sehr runtergezogen. Darum war es für mich eine Wollust, ein Vergnügen, schon in DDR-Zeiten, meinen Freund einzuladen, den ich nochmal bald wieder einladen will, Kurt Schwalbe, Atomphysiker. Ihr kennt und ihr wisst, Isaac Newton hat gesagt, wenig Wissenschaft führt von Gott weg, aber viel Wissenschaft führt zu Gott zurück. Wir müssen nicht unseren Verstand am Garderobehaken abgeben, wenn wir an Gott glauben wollen. Die Wissenschaftler heute, die echt dran sind, die wissen, es gibt einen lebendigen Gott. Die Physiker heute. Und so kam Kurt Schwalbe zu fast allen unseren Rüstzeiten und hat 1-2 Vorträge gehalten über Naturwissenschaft und Glaube. Und dass er als Atomphysiker, der hat einige DDR-Atomkraftwerke mit konzipiert, mit aufgebaut, dass er als Atomphysiker natürlich an einen Gott glaubt und dass ihm das ganz wichtig sei, an Gott zu glauben. Und das hat unsere jungen Leute begeistert und das hat sie ermutigt. Ist das nicht cool, dass man das sehen kann? Viel Wissenschaft führt zu Gott zurück. Segnet, die euch verfolgen. Segnet. Ich hatte Besuch in DDR-Zeiten von einem, vielleicht kennt ihr ihn, Hans-Peter Grabe aus Leer, aus Friesland. Ein guter Bibellehrer, der kam zu mir und brachte viele Sachen mit, viele Bücher, Kassetten und zum Essen, was wir Ostdeutschen gerne mochten, Jakobskaffee oder solches. Das kam dann ganz gut an. Und so war er dann wieder gekommen in Horst bei Beutzenburg, Lauenburg an der Kontrolle. Die haben ihn 4 Stunden im Kalten stehen lassen. Die haben alles untersucht, in den Tank reingestochen und überall gesucht nach irgendwelchen bösen Sachen. Ganz schlimm. Und dann haben sie ihnen was abgenommen, einiges, was ihnen dann nicht gefiel. Das ist konfisziert, das kriegen sie nicht, das ist böse, das gehört nicht in unseren sozialistischen Staat. Nein. Und er konnte fahren. Am nächsten Morgen, das war so üblich, musste er sich anmelden bei der Volkspolizei. Ich fuhr mit ihm im Auto, in seinem Auto, in seinem Westwagen. Wir fuhren zur Polizeistelle in Ludwigslust. Und da kam gerade ein VP-Volkspolizeiauto vorbei. Und was sagt der Typ? Was sagt mein Freund Hans-Peter Grabe? Herr Jesus, segne diese Polizisten! Ich dachte, ich höre dich richtig. Er hatte mir gerade gesagt, einen Tag vorher hat er 4 Stunden da gefroren in Kälte. Und Herr Jesus, segne diese Polizisten. Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Dachte ich, uiuiui, von dem kannst du noch was lernen. Der lebt Glaube echt. Der hasst sie nicht, der macht sie nicht lustig über sie, der macht sie nicht fertig. Der segnet diese Volkspolizisten. Fand ich begeistert. Segnet, die euch verfolgen. Kennt ihr auch wahrscheinlich in eurem Leben Verwandtschaft, Bekanntschaft, irgendwie Leute, die über euch schlecht reden, die euch verfluchen, die euch Böses wünschen, egal was. Da möchte man aber rechtlich in die Fresse hauen, manchmal so menschlich gesehen. Aber nein, wozu sind wir berufen? Zum Segnen, dass wir diese Menschen segnen. Segne sie, Herr Jesus. Und das fällt nicht einfach. Das wird wirklich nicht einfach. Das kennt ihr aus eurem eigenen Leben. Das ist nicht einfach. Aber Jesus gibt dazu Segen und Freude, wenn wir den Feinden vergeben und sie segnen. Ui, das springt Ketten. Halleluja. Segnet, die euch verfolgen. Freut euch mit den Fröhlichen. Das ist eigentlich einfach, aber das dürfen wir tun. Wenn jemand Freude hat, ich habe das und das erlebt mit dem Herrn. Freu dich mit ihm, Halleluja, und hüpf mit ihm zusammen eine Runde. Ich freue mich mit dir, Bruder, Schwester. Ich kann so Anteil nehmen an dem, was Gott dir Gutes getan hat. Aber auch das andere, weint mit den Weinenden. Es gibt viele Menschen, die Not tragen. Da ist jemand gestorben, verunglückt, egal was, bekommt die Nachricht Krebs. Egal, da gibt es so viele traurige Nachrichten, die täglich Menschen ereilen. Und du hast sie auch erlebt. Nimm dir Zeit, auch da wieder das, was ich erst schon gesagt habe. Nimm dir bitte Zeit für diese Menschen, die trauern. Setz dich zu ihnen. Du musst nicht da viele Bibelsprüche murmeln, das wollen sie gar nicht hören. Sie wollen, dass einer da ist, der Zeit hat für sie. Der die Hand auf die Schulter legt, der einfach ein Küsschen gibt und der für sie ein stilles Gebet macht. Weint mit den Weinenden. Das ist so wichtig und so köstlich. Geschwister, habt das neu im Blick, dass wir dafür Zeit nehmen. Menschen, die in Trauer sind. Sie besuchen, sie anrufen, eine Karte schreiben. Ihr ahnt nicht, wie wichtig das für mich geworden ist, wenn Menschen mir heute noch eine Karte schreiben. Alle schreiben sie nur noch WhatsApp oder Facebook, wenn ich eine richtige Karte bekomme. Ich freue mich total, wenn da eine Karte kommt, selbstgeschrieben, mit Hand geschrieben und mit guten Wünschen habe ich jetzt 2 bekommen zu Pfingsten. Ich war so glücklich, war so happy, dass da eine Karte gekommen ist, dass Menschen an mich denken. Weinet mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Und Vers 18 will ich noch sagen, wir sind schon spät dran. Ist nicht, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Was an dir liegt, was du tun kannst in deiner Macht, hab Frieden. Hab Frieden. Sei nicht streitsüchtig. Streitsüchtig. Das gibt Menschen, die sind streitsüchtig. Die wollen immer nur Streit haben und die streiten und so. Versucht mit Gottes Hilfe, mit jedem in Frieden zu leben. Das heißt nicht, dass du nicht auch mal in Liebe die Meinung sagen. Das meint das ja nicht. Aber es meint, versuche Frieden, dass die Band der Einheit im Frieden zu haben.
Ohne Streit ist langweilig.
Ja. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt laden oder sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Überwinde das Böse mit Gutem. Wenn dir jemand was Böses tut, ich dachte an meinen Freund Gerhard Falke, in Slate, ein Erweckungsort in Slate. Tausende Menschen zu Jesus gekommen. Der Gerhard hat Folgendes erlebt. Er war so klein und ja, irgendwie sah er so nicht großartig aus. Jedenfalls, der Gerhard hat eine Ausbildung angefangen. Und seine Kommilitonen, seine Mitauszubildenden, haben ihn jeden Tag geärgert und fertig gemacht und sich lustig über ihn gemacht. Der kleine Pimpf und hat nichts drauf und all diese lächerlichen Fratzen gemacht über ihn und gegen ihn. Der Gerhard Falke, als Christ hatte er auch Westbeziehungen und hatte dann Milka-Schokolade und andere Schöne bekommen. Was hat er gemacht? Er war ganz früh nächsten Morgen da und hat bei denen, die ihn so lustig und so lächerlich gemacht haben und verachtet haben, hat bei jedem auf seine Werkbank eine Schokolade, eine West-Schokolade gelegt. Sarotti, Milka und so weiter. Die anderen kommen und sind geschockt. Sind geschockt. Und daraus wird, dass sie ein Herz und eine Seele werden. Sie vertragen sich, er wird angenommen. So macht es Gott. Schokolade, die machen es böse mit ihm, er macht Gutes. Das wünsche ich uns auch. Wenn dir jemand Schlechtes redet, Schlechtes macht, beschenk diese Person. Beschenke sie, nach vorne und hinten. Liebe sie, tu was Gutes. Lass dich vom Geist Gottes inspirieren, wie du dieser Person was Gutes tun kannst. Es kann ganz verschieden sein. Aber Gott wird dich dann gebrauchen und er wird es dir zum Segen werden lassen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns. Ich danke euch, dass ich hier sein darf. Amen.
Amen.
Herr Jesus, und ich möchte dich bitten jetzt, dass du diese Gemeinde segnest. Danke für diese gute Atmosphäre hier heute Morgen. Dein Geist ist hier und ich spüre wirklich, da sind Geschwister, die dich lieb haben, die unterwegs sind mit dir. Unterwegs zum Ziel. Das ist unser aller Weg zum Ziel, in deine ewige Herrlichkeit. Aber wir haben noch Zeit. Zeit, bis du kommst. Und die Zeit wollen wir nutzen, wie dein Wort es hier heute Morgen sagt. Nutzen, um Menschenseelen zu fischen. Und das wollen wir bitten. Gib uns da Weisheit und Einheit im Geist in dieser Gemeinde. Amen.